Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse heute Abend am Mikrofon. Schönen guten Abend.
Nichts geahnt, nichts geahnt. Wissen Sie, ich habe mir das auch nicht vorstellen können.
So funktioniert die Omerta der katholischen Kirche. Der verstorbene Kölner Kardinal Meißner vor 10 Jahren in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Spätestens heute ist klar, der Kardinal hat gelogen. Meißner wusste von sexueller Gewalt innerhalb seines Erzbistums und er hat in mindestens 14 Fällen gegen seine Pflichten verstoßen. Ein neues Gutachten zu sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln listet mehr als 300 Opfer von Missbrauch auf. Es entlastet Meißners Nachfolger Rainer Maria Wölki, der in den jüngsten Monaten aber ebenfalls nicht zu seinem Wort stand, sondern einer lückenlosen Aufklärung eher im Weg. Und es belastet vor allem den jetzigen Hamburger Erzbischof und andere Verantwortungsträger in Köln.
Ich würde mir wünschen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und ich bin auch enttäuscht, dass die moralisch-ethische Bewertung viel zu kurz gekommen ist.
Patrick Bauer vom betroffenen Beirat. Ob mit diesem Gutachten nun wieder etwas Vertrauen hergestellt werden kann, das bespreche ich gleich mit Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ab morgen darf hierzulande wieder mit AstraZeneca gegen Covid-19 geimpft werden, jetzt mit Warnhinweis. Und der nächste Fall von Verquickung von Mandat und Beratungstätigkeiten in der CSU. Der Bundestagsabgeordnete Zech legt sein Mandat nieder. Soweit ein kleiner Überblick über die Themen der kommenden knappen Stunde hier im Deutschlandfunk. In Großbritannien hat man sich die Tage verwundert die Augen gerieben. Der unter anderem in England entwickelte Impfstoff von AstraZeneca ist die Säule in der dortigen Pandemiepolitik. 25 Millionen Impfdosen wurden bereits verspritzt. In Deutschland und anderen europäischen Ländern wurde die Verimpfung von diesem Wirkstoff von Montag bis heute untersagt. Aufgrund von Fällen von Blutgerinnseln. Nach einer erneuten Prüfung hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff nochmal als sicher deklariert. Paul Vorreiter.
This is a safe and effective vaccine.
Das ist ein sicherer und zuverlässiger Impfstoff. Seine Vorteile, Menschen vor einer Covid-Erkrankung zu schützen, mit den Folgen einer Behandlung im Krankenhaus oder möglicher Todesfolge, diese Vorteile überwiegen die möglichen Risiken. Sagte die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde Emma Cook. Ihre Behörde hatte eine Überprüfung in Gang gesetzt, nachdem Fälle von seltenen Thrombosen nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin aufgetreten waren. Experten für Bluterkrankungen, der Hersteller sowie Gesundheitsbehörden hatten die Fälle gemeinsam analysiert. Untersucht wurden Laborergebnisse, klinische Studien und Autopsieberichte. Vor allem bei Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren traten die Komplikationen auf. Die EMA empfiehlt nun, die Impfungen wieder fortzusetzen, denn es gibt laut Behörde keine Hinweise darauf, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht haben. Gleichzeitig könnten die Experten das aber auch nicht mit Sicherheit ausschließen. Auch gibt es laut der Behörde keine Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Chargen des Vakzins oder bestimmten Produktionsstätten. Weitere Prüfungen und Studien sollen Klarheit bringen. Dem Beipackzettel soll nun allerdings eine Warnung hinzugefügt werden, in der vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen gewarnt wird.
EMA and national health authorities will ensure that healthcare professionals and the general public.
Die EMA und die nationalen Gesundheitsbehörden werden sicherstellen, dass sowohl Gesundheitspersonal als auch die breite Öffentlichkeit darüber aufgeklärt werden, dass sie von Krankheitsanzeichen und Symptomen erfahren, damit dann auch schnell reagiert werden kann, um die Risiken zu verringern. So Sabine Strauss, die Chefin der Sicherheitsabteilung bei der Arzneimittelagentur. Der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken hält den Aufklärungsaspekt nun für besonders zentral.
Wir können es jetzt uns am Beginn der dritten Welle schlicht nicht leisten, Impfstoff ungenutzt liegen zu lassen. Und damit Unsicherheiten abgebaut werden können, muss über die Sicherheit und die Zuverlässigkeit jetzt offensiv informiert werden.
Zwei Prüfungen, zweimal das gleiche Ergebnis. AstraZeneca ist sicher. Für die Entscheidung eines vorübergehenden Impfverbots wurde Gesundheitsminister Jens Spahn kritisiert. Nun folgt er erwartungsgemäß der EMA und er lässt das Vakzin wieder zu. Die Kritik und auch der Vertrauensschaden bleiben aber. Caroline Born.
Eigentlich wollte der Gesundheitsminister direkt nach der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde verkünden, wie es weitergeht. Doch ob der Impfstoff in Deutschland wieder gespritzt werden darf, war zunächst unklar. Jens Spahn beriet sich erstmal mit den Gesundheitsministern der Länder und trat dann einige Stunden später vor die Presse. Nun stand fest, es kann weiter geimpft werden.
Unser Ziel ist es, und das ist das gemeinsame Ziel von Bund und allen 16 Bundesländern, dass schon morgen im Laufe des Tages wieder mit Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland begonnen werden kann.
In Deutschland sind im zeitlichen Zusammenhang zu Impfungen inzwischen 13 Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen aufgetreten, fast alle bei Frauen, größtenteils in einer Altersgruppe unter 55 Jahren. 3 Patienten sind gestorben. Ein Risikosignal für das Paul-Ehrlich-Institut, das einen Impfstopp empfohlen hatte. Die Bundesregierung hatte daraufhin den Einsatz von AstraZeneca am vergangenen Montag eingestellt. Der Gesundheitsminister verteidigt die 4-tägige Unterbrechung. Ein Weiterimpfen wäre schwer zu verantworten gewesen.
Es war richtig, die Impfung mit AstraZeneca vorsorglich auszusetzen, bis die auffällige Häufung der Fälle dieser sehr seltenen Thrombosenart analysiert worden ist.
Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichutek, betont, es sei unklar, ob die Thrombosen mit den Impfungen in einem ursächlichen Zusammenhang stünden. Ein Aufklärungsmerkblatt für Ärzte und Patienten soll nun entsprechend ergänzt werden, mit Symptomen, die auftreten können.
Insgesamt kann man sagen, dass damit die Information für die Impfwilligen da ist. Es ist klargestellt, es handelt sich um ein sehr seltenes Ereignis. Und es ist klargestellt, dass insofern die Impfung weiterhin ein positives Nutzen-Risikoprofil tragen und weiter geimpft werden kann.
So Zichutek. Verschobene Impfungen sollen laut Spahn nun rasch nachgeholt werden. Viele Bundesländer stehen dafür bereits in den Startlöchern. Zum Beispiel der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, der im ZDF sagt:
Die Menschen warten darauf und ich sage, es muss ohne schuldhaftes Zögern jetzt weitergehen, dass AstraZeneca auf der Basis der Freiwilligkeit den Menschen wieder angeboten wird.
Offen ist, welche Auswirkungen die Diskussion über neue Risiken nun auf das Vertrauen in den Impfstoff haben wird. Um den Image-Schaden zu begrenzen, schlägt der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, eine Kommunikationsoffensive vor. Auch FDP-Chef Christian Lindner wirbt auf Twitter für bessere Aufklärung, um damit mehr Vertrauen zu schaffen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte schon im Vorfeld im Falle einer Wiederzulassung für größtmögliche Flexibilität plädiert. Nach dem Motto, alles muss raus und zwar mit Hilfe der Hausärzte.
Gerade bei AstraZeneca wird es die beste Chance sein, einen Impfstoff, der in der Akzeptanz etwas wo leiden wird nach dem Hin und Her und dem Vor und Zurück, sind die Hausärzte die besten Vermittler und Mediatoren, gerade für den Impfstoff AstraZeneca, um dort zu erreichen, dem Patienten eine Empfehlung zu geben und, was ganz wichtig ist, auch die Nachsorge zu betreiben, wenn es Fragen gibt.
So hatte sich Söder nach der Online-Konferenz der Ministerpräsidenten geäußert. Schon morgen kommen die Länderchefs erneut zusammen, beim Impfgipfel, der wegen des Impfstopps von AstraZeneca verschoben worden war.
Die Qualität und das Vertrauen in die Impfstoffe sind das eine, die Produktion und die ausreichende Versorgung sind das andere. Auch darin hat Europa bislang keine gute Figur gemacht. Auch hier sind andere Länder besser oder einfacher, vielleicht auch gesagt egoistischer. Mehr Egoismus und Eigenständigkeit haben deshalb die Ministerpräsidenten der Länder von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangt. Frank Capellan.
Kein leichter Auftritt für Ursula von der Leyen in der Schalte der Ministerpräsidenten. Die EU-Kommissionspräsidentin wird für den fehlenden Impfstoff verantwortlich gemacht. Die Bundesländer drängen darauf zu erfahren, wie es mit der Verteilung weitergeht.
Wir brauchen Verlässlichkeit. Wann können wir mit welchen Impfstofflieferungen rechnen?
Bekräftigt Sozialdemokrat Michael Müller, derzeit Chef der Konferenz. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellt mit Blick auf den morgigen Impfgipfel gleich einen ganzen Forderungskatalog auf. Er will den Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung strecken. Neben Hausärzten sollen auch Betriebsärzte zum Einsatz kommen. Die Zulassung des russischen Sputnik-Impfstoffes will er vorantreiben und so schnell wie möglich Lieferverträge unterzeichnen. Der CSU-Vorsitzende drängt zudem darauf, dass in Deutschland produzierter Impfstoff erst dann das Land verlassen darf, wenn die eigenen Engpässe beigelegt sind.
Ich bin sehr dafür, über einen Exportstopp nachzudenken.
Für ein Ende des Lockdowns sind Impfungen das A und O, betont Sozialdemokrat Michael Müller. Und ohne ihn beim Namen zu nennen, gibt er seinem Parteifreund Dietmar Woidke aus dem benachbarten Brandenburg eins mit. Dort sind Öffnungen von Geschäften und Schulen weiterhin möglich, auch bis zu einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.
Ich habe in Berlin nicht alles ausgeschöpft, was an Öffnungsschritten möglich wäre. Ich sehe auch nicht, dass wir großen Spielraum haben für weitere Schritte.
Darin allerdings besteht keineswegs Einigkeit. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder auch Sachsen-Anhalt wollen das Reisen für die eigenen Bürger zu Ostern vorsichtig ermöglichen. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz drängt auf eine Öffnung der Außengastronomie. Mir ist es doch lieber, wenn die Menschen wandern gehen, dabei draußen etwas trinken und dafür nicht nach Mallorca fliegen. Ähnlich sieht das Christdemokrat Rainer Haseloff, Regierungschef in Magdeburg.
Das heißt aber für uns, dass wir innerhalb des Landes bleiben und für Landeskinder gegebenenfalls zum Beispiel im Bereich der Ferienwohnung entsprechende Möglichkeiten öffnen.
Jetzt ist es wichtig, nicht weitere Dinge zu öffnen. Ich glaube, das verbietet sich und das ist für jeden klar.
Betont dagegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er vertritt eine harte Linie, ebenso wie Markus Söder aus München.
Es würde mir als erstes schon mal reichen, wenn wir alle das gleiche Verständnis von Notbremsen haben.
Ab einem Inzidenzwert von 100 werden Schulen in Bayern geschlossen. Sein unionsinterner Gegenspieler, CDU-Chef Armin Laschet, hingegen untersagt in Nordrhein-Westfalen das Schließen von Kitas und Schulen, trotz stark steigender Ansteckungsraten bei Kindern und Jugendlichen.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass aus der dritten Welle keine Dauerwelle wird. Darum muss jetzt sehr klug und versucht dann auch einheitlich zu handeln auf nationaler Ebene. Dazu gehört zum Beispiel, dass Notbremsen auch verlässliche Notbremsen sind.
Söder hält zudem nichts davon, die Zahl der Neuinfektionen mit Blick auf den Lockdown zu vernachlässigen.
Denn der Inzidenzwert ist der Frühwarnwert schlechthin. Denn alle anderen Werte, auch die Krankenhausbelastung, folgt mit der Zeit nach.
Jens Spahn kann unterdessen nur hoffen, dass es zumindest beim Impfen bald schon wieder vorangeht. Den Gesundheitsminister belasten nämlich gerade neue Vorwürfe. Den Apotheken hat er für die Verteilung von FFP2-Masken 6 Euro pro Stück erstattet, obwohl ihn Experten darauf hingewiesen haben sollen, dass diese schon im vergangenen Herbst für unter 1 Euro zu haben waren. Das Finanzministerium soll die überhöhte Subvention laut Spahn mitgetragen haben. Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes, stellt daher gegenüber Welt-TV klar:
Ich sehe den Finanzminister und selbst die Bundeskanzlerin hier auch mit in der Verantwortung.
Deutschlandfunk, 23 Uhr, gleich 23 Minuten. 800 Seiten stark ist das neue Gutachten zu sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. 5 Monate lang haben 4 Anwälte und 2 Kirchenrechtler recherchiert und untersucht, in welchem Umfang es Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum in den Jahren 75 bis 2018 gab. Und wurden diese adäquat behandelt oder wurde absichtlich vertuscht? Um dieses Gutachten gab es viel Streit und Verwirrung. Ein erstes Gutachten wurde von Erzbischof Wölki zurückgehalten. Der Eindruck entstand, hier wolle der Beschuldigte selbst das Urteil fällen. Ein zweites Gutachten einer anderen Kanzlei hat das Bistum nun zugelassen. Es erfüllt alle Befürchtungen. Ein Schlusspunkt ist es nicht, Vivien Loy.
Chaos, rechtliche Unkenntnis, fehlende Verantwortlichkeiten. Das neue Gutachten über den Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln zeichnet ein Bild des jahrzehntelangen Versagens. Akten wurden nicht ordentlich geführt oder möglicherweise gar nicht erst angelegt.
Wir sind insgesamt auf 20 Namen gestoßen, die vermutlich im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger stehen und die weder in den überreichten Aktenvorgängen enthalten sind, noch der Interventionsstelle bekannt waren.
So der Gutachter Björn Gerke. In seine Untersuchung konnten solche Hinweise deshalb nicht einfließen, sagte der Strafrechtler.
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, und das ist fundamental für das Verständnis dieses Gutachtens, dass wir mit dem Aktenbestand in der Form arbeiten mussten, wie er vom Erzbistum zur Verfügung gestellt worden war.
Aus diesen Akten nun ergeben sich für den Untersuchungszeitraum von 1975 bis 2018 mindestens 314 Betroffene und mehr als 200 Beschuldigte. Namentlich genannt werden sie nicht. Bei der Frage allerdings, ob verantwortliche Mandatsträger im Erzbistum Fehler begangen haben, werden die Gutachter konkret. Unter anderem dem Kölner Weihbischof Schwaderlapp, dem mittlerweile verstorbenen ehemaligen Erzbischof Kardinal Meißner sowie dem Hamburger Erzbischof und ehemaligen Kölner Personalchef Heese werden Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen. Schwaderlapp und Heese boten bereits ihren Amtsverzicht an. Ob sie Fälle vorsätzlich vertuscht haben, dazu sagt das Gutachten nichts. Gutachterin Kerstin Stirner erklärt hierzu lediglich, dass die Akten nahelegten,
dass den Verantwortungsträgern das Bewusstsein dafür fehlte, dass Gesetze den Normanwender binden und es grundsätzlich unzulässig ist, sich aus Zweckmäßigkeitserwägungen oder sonstigen subjektiv nachvollziehbar erscheinenden Gründen über die Vorgaben hinwegzusetzen.
Nachdem ab dem Jahr 2010 immer mehr Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln gemeldet wurden, löste das außerdem
geradezu Überforderung bei den Verantwortungsträgern aus.
Patrick Bauer, Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz, ist über solche Erklärungsversuche der Gutachter enttäuscht.
So sehr die Fakten auf dem Tisch liegen, aber man hat gemerkt, das sind Strafverteidiger, die hier reden, weil die immer wieder auf entlastende Dinge hingewiesen haben.
Der Kölner Kardinal Wölki, der selbst durch das Gutachten entlastet wird, will die Untersuchung nun prüfen und sich kommende Woche dazu äußern.
Ich würde mir wünschen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und ich bin auch enttäuscht, dass die moralisch-ethische Bewertung viel zu kurz gekommen ist.
Diesem Vorwurf entgegnete Gutachter Björn Gerke mit seinem eng begrenzten Auftrag für eine rein juristische Untersuchung. Auch die Frage nach möglichen Ursachen für sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche könne die Untersuchung deshalb nicht beantworten.
Das ist Aufgabe anderer Disziplinen, etwa von Kriminologen oder Soziologen. Fragen wie das Zölibat, Männerbünde, die Rolle der Frau in der Kirche, sind alles wichtige Fragen,
die nun weiter untersucht werden müssten. Es bleibt abzuwarten, ob das Erzbistum Köln dieser Empfehlung folgt.
Ja, kann dieses Gutachten dafür sorgen, Vertrauen zurückzugewinnen? Das kann ich jetzt besprechen mit Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Guten Abend, Herr Sternberg.
Guten Abend, Herr Rehse.
Herr Sternberg, Sie haben immer wieder die lückenlose Aufklärung im Erzbistum Köln gefordert und die Transparenz. Sind Sie mit diesem Gutachten jetzt zufrieden?
Ja, ich meine, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe auch nur die Pressekonferenz heute gehört. Aber man muss natürlich feststellen, das ist ein Rechtsgutachten und hier sind Pflichtverletzungen untersucht worden. Pflichtverletzungen im Sinne auf ordentliche Verwaltungsvorgänge, auf Kirchenrecht und es gab keine Fälle von Strafvereitelung. Solche Dinge waren sowieso, die waren nicht da. Aber eben, was sonst an schlimmen Pflichtverletzungen da waren, da ist etliches aufgezeigt worden. Nur eben, das Gutachten macht auch deutlich, dass es eben nicht ausreicht, so etwas rechtlich zu untersuchen. Das haben Sie ja vorhin in Ihrem Beitrag auch nochmal gesagt. Es braucht da interdisziplinäre Kommissionen und dann auch besser nicht im Auftrag, sondern als frei arbeitende Einrichtung, so wie das zum Beispiel das Bistum Münster macht, indem das ein Historiker leitend, der die in der Stasi-Aufarbeitung Expertise hat, mit anderen Wissenschaftlern, anderen Disziplinen zusammen macht und dann nachher eine Studie macht, die nicht ein Auftragsprodukt ist.
Also diese Studie heute, das Gutachten, das kann nur der erste Schritt sein. Der zweite muss jetzt folgen.
Ja, da muss noch weiter gearbeitet werden. Ein wichtiger Schritt sind ja die unabhängigen Kommissionen, die in allen Bistümern im Moment eingerichtet werden. Die sind im letzten Jahr beschlossen worden von der Bischofskonferenz zusammen mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung. Und diese Kommissionen werden ja zurzeit auch besetzt. Da gibt es auch dann Personen, die von den Landesregierungen benannt werden und ganz von außerhalb. Also das heißt Kommissionen, die wirklich ganz unabhängig arbeiten. Hm. Ich verspreche mir davon sehr viel.
Also das ist ja auch die Angst der Betroffenen, dass jetzt mit so einem Gutachten erstmal wieder Schweigen im Walde herrscht und dann nichts weiteres passiert. Aber die können sicher sein, dass da jetzt trotzdem weiter die Aufarbeitung vorangetrieben wird.
Ja, ich bin ganz sicher, dass es weiterlaufen wird und weiterlaufen muss. Denn das ist eine ganz, ganz schwere Wunde. Es ist eben nach wie vor unfasslich, dass sogar im Raum der Kirche und sogar von Klerikern, sogar von Priestern, von Vertrauenspersonen sexueller Missbrauch begangen worden ist. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und wenn man dann jetzt sieht im Gutachten, dass bei Fällen von Laienvergehen schneller und gründlicher gehandelt wurde als bei Priestern, dann stellt sich da auch die Frage, ob da nicht doch auch so etwas Männerbündnerisches eine Rolle spielt, was Sie unter dem Begriff Klerikalismus auch im synodalen Weg zum Thema machen.
Ja, das Gutachten spricht von systembedingter oder systeminhärenter Vertuschung. Schauen wir mal genauer rein, auch auf die Personen, die da genannt werden. Der Kölner Weihbischof Schwaderlapp, er hat bereits eine Schuld eingeräumt. Ihm werden 8 Pflichtverstöße vorgeworfen und attestiert. Er hat jetzt auch seinen Rücktritt angeboten. Auch der Hamburger Erzbischof Heese. Man kann jetzt fragen, warum erst jetzt?
Das kann man sehr wohl fragen. Wobei, das war ja auch heute bei der Vorstellung des Gutachtens deutlich, dass da ein ziemliches Chaos auch in dem Rechtsbewusstsein, in der Rechtskenntnis war. Allerdings zwischen mangelnder
Rechtskenntnis und
bewusster Vertuschung, das ist ein sehr schmaler Grat, den man auch nicht im Einzelfall jetzt so beurteilen kann. Meines Erachtens fehlt uns in der Kirche ganz, ganz dringend etwas, was jetzt im Moment auch eingerichtet wird, was hoffentlich bald kommt, nämlich eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, eine Gerichtsbarkeit, bei der man dann mit Anklage und Verteidigung solche Themen und solche Fälle aufarbeiten kann.
Mhm. Schauen wir auch mal auf den Kölner Erzbischof. Mal eine kurze Frage vorab. Er soll ja das Gutachten heute zum ersten Mal gesehen und in die Hand bekommen haben. Nächste Woche soll er über Konsequenzen dann berichten. Jetzt hat er aber 2 Personen und Amtsträger schon in seinem Bistum entbunden. Das ging dann aber doch recht schnell. Für mich sah das ein bisschen vorbereitet aus.
Ich war zumindest auch überrascht über diesen sehr schnellen Schritt, denn ich hatte eigentlich, meine Vermutung war, dass heute gar nichts passieren würde an personellen Konsequenzen, sondern dass das bis zum 23. bis nach der Lektüre des Gutachtens aufgehoben wäre. Auf der anderen Seite, das war ja schon länger in der Luft, dass hier eben diese Personen auch in den Fokus kamen und dass er diejenigen, die in seiner eigenen Verwaltung auch jetzt noch für solche Fälle zuständig sind, von diesen Verpflichtungen und diesen Tätigkeiten entbindet, das halte ich für völlig normal und selbstverständlich.
Mhm. Aber dass er das Gutachten jetzt heute zum ersten Mal gesehen hat, das ist nicht ganz aufrechtzuerhalten wahrscheinlich, oder?
Ach, das wissen Sie, das weiß ich einfach nicht. Mhm. Was soll ich da spekulieren?
Ja,
ich
weiß, hätte sein können, dass Sie da mehr wissen.
Nein, ich weiß es nicht.
Ja, der Kardinal Wölki wird, zumindest ist das so die allgemeine Lesart, freigesprochen. Ein Freispruch erster Klasse, von dem reden jetzt schon manche. Ihm wird keine Pflichtverletzung nachgewiesen. Was ist denn dann eigentlich mit dem Fall des Priesters Johannes O.? Er wird ja da, Wölki, zumindest von diversen Kirchenrechtlern schon der Pflichtverletzung angeklagt, ne? Das sieht das Gutachten jetzt nicht.
Ich bin sehr vorsichtig mit der Beurteilung einzelner Fälle, die ich nur aus der Presse kenne. Ich bin da sehr, sehr skeptisch geworden, ob da auf Presseberichte so viel zu Verlass ist und ob man so auf die vertrauen kann. Ich bin sehr vorsichtig und ich halte mich zurück mit Beurteilungen von Dingen, die ich nicht genau genug kenne.
Und aber das ist ja schon auffällig, dass ein Gutachten, das der Wölki in Auftrag gegeben hat, diesen Fall jetzt komplett ausklammert.
Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß es nicht. Das müsste ich mal nachlesen, mit welcher Begründung Sie das ausklammern. Mhm. Das kann ich nicht sagen aufgrund einer Presseerklärung und einer Pressekonferenz heute.
Mhm. Der Anwalt, der das Gutachten erstellt hat heute, Gerke, der hat in seiner kurzen Zusammenfassung auch großes Unverständnis an der Kritik jetzt von medialer Seite am Erzbistum geäußert. Können Sie das nachvollziehen, dass er da so ein bisschen seine Position als Gutachter verlässt?
Ach, das weiß ich nicht. Es hat sehr unterschiedliche Stimmen ja gegeben. Aber wissen Sie, dass man jetzt hier, ich sehe auch nicht die Pflicht eines Gutachters darin, jetzt noch weiter Öl ins Feuer zu gießen. Die Empörung im Erzbistum Köln ist in einer solch starken Maße da. Die Gläubigen sind so wütend. Ich habe das noch nie so in diesem Maße gesehen, wie das in Köln im Moment der Fall ist. Und wenn dann ein Gutachter dich zumindest nicht mehr Öl ins Feuer gießt, sondern zur Vorsicht mahnt, finde ich das so ungewöhnlich nun auch nicht.
Live hier im Deutschlandfunk war das Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Herr Sternberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und zu so später Stunde für Ihr Wachbleiben.
Alles Gute, gute Nacht.
Ihnen auch, danke. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk um 11:05 gleich. Wir kommen zu unseren Kurzberichten in dieser Sendung. In Spanien hat das Abgeordnetenhaus für eine Legalisierung der Sterbehilfe gestimmt. Oliver Neuroth.
Das neue Gesetz sieht vor, dass Ärzte nicht mehr länger bestraft werden können, die Sterbehilfe leisten, indem sie einem unheilbar kranken Patienten auf dessen Wunsch ein Medikament verabreichen, das zum Tode führen kann. Zwei Kommissionen müssen die Fälle künftig vorab und hinterher begutachten. Spanien wird damit das fünfte Land weltweit, das die aktive Sterbehilfe erlaubt, nach Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Kanada. In Neuseeland ist ebenfalls ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Es soll im November in Kraft treten. Auch die Begleitung zur Selbsttötung wird in Spanien legalisiert. Dabei verschreibt ein Mediziner einem Patienten ein Arzneimittel, das den Tod auslösen kann, hilft aber nicht bei der Verabreichung. Der begleitete Suizid ist in bestimmten Fällen auch in Deutschland erlaubt. Die spanische Bischofskonferenz kritisiert das Gesetz. Mit ihm sei eine rote Linie überschritten. Es verstoße gegen den Grundsatz, du sollst nicht töten. In Kraft treten sollen die neuen Regelungen im Juni.
Nach dem Austritt aus der gemeinsamen Fraktion im Europaparlament hat die ungarische Regierungspartei Fidesz auch die Mitgliedschaft im Europäischen Parteienbund EVP beendet. Clemens Fehrenkott.
Es sei an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Mit dieser Zeile postete die stellvertretende Parteivorsitzende der Fidesz, Familienministerin Katalin Nowak, auf Twitter das Schreiben an die Spitze der Europäischen Volkspartei EVP. Fidesz wolle nicht mehr länger die Mitgliedschaft in der EVP aufrechterhalten und kündige sie daher auf, heißt es in dem dreizeiligen Brief des internationalen Sekretariats von Fidesz. Bereits Anfang März waren die EU-Abgeordneten der ungarischen Regierungspartei aus der Fraktionsgemeinschaft der EVP ausgetreten. Ursprünglich hatte die Europäische Volkspartei erst im Juni über einen endgültigen Ausschluss der Fidesz entscheiden wollen. Ministerpräsident Viktor Orban, seit 1993 Vorsitzender der rechtsnationalen Fidesz, hat bereits angekündigt, eine so wörtlich europäische demokratische Rechte aufzubauen, die Migranten und Multikulturalismus ablehne.
Der Münchner Mieterverein ist mit einer Musterklage gegen eine Immobilienfirma in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof gescheitert. Bernd Wolf.
Das Urteil ist gut für die vielen Vermieter, die vor einer Gesetzesverschärfung 2019 noch schnell eine Mieterhöhung angekündigt haben, mit der Begründung, dass die Wohnung bald modernisiert wird. Der Mieterverein München hatte gegen drastische Mieterhöhungen in einem Schwabinger Wohnquartier geklagt. Die vermietende Immobilienfirma kündigte kurz vor Jahresende 2018 an, alle Wohnungen zu modernisieren. Wärmedämmung, neue Fenster, erstmals Rollläden und Balkone. Aber erst in 1 bis 4 Jahren. Hintergrund: Wenige Tage später galt neues Recht. Von den Modernisierungskosten durften dann statt 11% nur noch 8 auf die Mieter umgelegt werden. Außerdem neu eine Obergrenze für Mieterhöhungen. Die Unterinstanz hatte den Mietern Recht gegeben. Grund: Zu lange Zeitspanne zwischen angekündigter und tatsächlich ausgeführter Modernisierung. Der BGH aber sagt, das Gesetz schreibt nicht vor, dass die Ankündigung einer Modernisierung und die Ausführung zeitlich eng zusammenliegen müssen. Und es sei auch kein Rechtsmissbrauch, eine alte, günstigere Rechtslage für sich wirtschaftlich auszunutzen. Weil es sich um eine Musterfeststellungsklage handelte, die erste, die vor dem Bundesgerichtshof landete, deswegen gilt das für sie ungünstige Urteil für alle Mieter des Quartiers, die sich der Klage angeschlossen hatten. Und das sind über 100.
In China sollen morgen Gerichtsverfahren gegen zwei kanadische Bürger beginnen. Antje Passenheim.
Kanada sei zutiefst besorgt über die Transparenz dieser Verfahren, erklärte Außenminister Mark Garneau. Er bezeichnete die Inhaftierungen der beiden Kanadier in China noch einmal als willkürlich. Seine Regierung arbeite weiterhin mit höchster Priorität daran, dass die beiden Männer sofort freigelassen würden. Der Geschäftsmann und der ehemalige Diplomat sind seit Dezember 2018 inhaftiert. Peking wirft ihnen Spionage vor. Jedoch geht nicht nur die kanadische Regierung davon aus, dass es eine Vergeltungsaktion ist. Dafür nämlich, dass die Kanadier kurz zuvor eine Managerin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei bei einer Zwischenlandung in Vancouver festgenommen hatten. Dies geschah auf Drängen der US-Regierung. Sie wirft der Managerin Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung an die USA. Dort würde ihr eine lange Haftstrafe drohen. China drängt Kanada hingegen zu ihrer Freilassung.
An der Wall Street hat der Dow Jones heute nachgegeben, und zwar um 1,5 Prozentpunkt. Ganz anders die Stimmung an der deutschen Börse. Bianca von der Au.
Das ist kein Optimismus mehr, der die Börsenkurse treibt. Das grenzt an Euphorie. Der DAX erreicht erneut einen Rekordstand und rückt immer näher an die Marke von 15.000 Punkten heran. Der Index der 30 größten deutschen Unternehmen schloss mit einem Plus von 1,2% den Handel bei 14.775 Zählern. Flügel verleiht die Aussicht auf eine weiter andauernde lockere Geldpolitik. Gestern Abend nach der Zinssitzung der US-Notenbank war deren Chef Jerome Powell vor die Presse getreten und hat das gesagt, was Börsianer weltweit hören wollten. Bis 2023 bleiben die Leitzinsen nah an der Nullmarke. Damit sind Aktien als Anlageform weiterhin alternativlos, wenn man eine Rendite haben möchte. Zugleich geht die Fed von einem starken Wachstum in den USA aus. Eine günstige Lage für die exportstarken deutschen Unternehmen. Ganz vorne waren heute Papiere der Deutschen Bank mit einem Plus von 5%. Das Institut profitiert vom wachsenden Investmentbanking-Geschäft. VW-Aktien hingegen rangieren heute auf dem letzten Platz, verlieren gut 3,5%, nachdem sie an den Tagen zuvor teils zweistellig zugelegt hatten. Die Kurssprünge betrafen auch die sonst wenig gehandelten Stammaktien von VW, mit denen auch Stimmrechte im Konzern verbunden sind. Die Finanzaufsicht BaFin hat sich nun eingeschaltet, um die auffälligen Kursbewegungen zu überprüfen. Rein routinemäßig, wie es heißt.
Wir hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk, 23 Uhr gleich 41. Wo ist die Grenze, wo verläuft sie zwischen Mandat und Nebenjob? Abgeordnete sollen Nebentätigkeiten eingehen, auch um unabhängig zu bleiben. In der sogenannten Maskenaffäre dreht sich dieses Prinzip aber um. Abgeordnete nutzen ihr Mandat, um Zusatzeinnahmen zu generieren. Ob das bereits illegal oder doch nur illegitim ist, das muss die Justiz prüfen. Auffällig dabei ist aber, diese Grauzone scheint vor allem die CSU in Bayern gerne auszunutzen. Über den neuesten Fall Michael Watzke.
In der CSU reißen die Skandalmeldungen nicht ab. Am Abend gab der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech bekannt, dass er morgen sein Bundestagsmandat abgeben werde. Grund sind offenbar Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Es soll um eine Politikberatung für eine Partei in Mazedonien gehen, für die Zech vor 5 Jahren auch Wahlkampfauftritte absolviert haben soll. Er werde die Vorwürfe ausräumen und stehe mit der Ethikkommission der CSU in Kontakt, so Zech. Für Parteichef Markus Söder ist das der nächste Rückschlag, auch wenn bei Zech kein Zusammenhang zur Maskenaffäre zu bestehen scheint. Diese Affäre beschäftigt die CSU-Spitze derzeit am meisten. Am Nachmittag hatte das CSU-Vorstands- und Präsidiumsmitglied Alfred Sauter in einer Pressemitteilung indirekt bestätigt, dass bei der Vermittlung einer Maskenlieferung an das Bayerische Gesundheitsministerium neben einem Anwaltshonorar noch weitere Geldsummen geflossen sind. Im Raum stehen 1,2 Millionen Euro. Diese Summe dementierte Sauter im Gespräch mit dem Deutschlandfunk heute Abend nicht, behauptet aber, das Geld sei an eine gemeinnützige Organisation geflossen. Welche das sei, dürfe er aus Verschwiegenheitsgründen nicht sagen, so Sauter. Auch nicht, wann die Spende erfolgt sein soll. Unklar ist, warum die augenscheinliche Vermittlungsprovision für das Maskengeschäft über eine komplizierte Treuhandkonstruktion in Liechtenstein ablief, wenn das Geld gemeinnützig gespendet werden sollte. Und wie es sein kann, dass bei einem Maskengeschäft Provisionen in Millionenhöhe anfallen, für die letztlich der Steuerzahler aufkommt. Sauter behauptet, der von der Generalstaatsanwaltschaft München untersuchte Anfangsverdacht der Bestechung sei, Zitat, abenteuerlich und konstruiert. Er habe die Gesetze und Vorschriften zu Nebentätigkeiten von Abgeordneten stets befolgt. Dass Mandatsträger nebenher berufstätig seien, so wie Sauter als Anwalt, sei nicht nur erlaubt, sondern sogar vom Bundesverfassungsgericht erwünscht. Deshalb werde er sich auch nicht dem Druck der CSU-Spitze beugen und seine Parteiämter aufgeben, sowie sein Landtagsmandat ruhen lassen. Wenn seine Partei ihn loswerden wolle, so Sauter im Deutschlandfunkgespräch, müsse sie halt ein entsprechendes Gesetz verabschieden. In der Parteiführung werden Sauters Aussagen als Kampfansage verstanden. Anders als Sauters politischer Ziehsohn Georg Nüßlein, der freiwillig aus der CSU ausgetreten war, wird Sauter nicht kooperieren. Er treibt den Konflikt mit Parteichef Söder auf die Spitze. Für den wird die Affäre dadurch zur Machtprobe.
Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke und nochmal Corona. Nicht nur Deutschland befindet sich derzeit in der dritten Welle. Offiziell gilt hier ja noch bis Ende März der Lockdown, auch wenn von ihm nicht mehr so viel übrig ist. Auch Italien hat bereits zum dritten Mal die komplette Schließung seit Montag ausgerufen. In Polen und auch in Frankreich müssen zum Wochenende für mindestens 4 Wochen alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs wieder mal schließen. Christiane Kess aus Paris.
Ein dritter Lockdown genau ein Jahr nach dem ersten, auch wenn das sogenannte Confinement nicht für das ganze Land gilt. Mit Paris und weiteren 16 Gebieten sind fast 20 Millionen Menschen von den neuen Maßnahmen betroffen. Doch für Premierminister Jean Castex gibt es keine Alternative.
Die
Situation erfordert viel stärkere Maßnahmen in weiteren Departements. In der französischen Hauptstadt und der umliegenden Region Île-de-France sowie weiter nördlich an der belgischen Grenze darf man ab dem Wochenende nur noch mit einem Attest und aus einem wichtigen Grund vor die Haustür. Die neuen Regeln für die kommenden 4 Wochen gelten auch in der Region um Nizza und 2 Departements im Norden. Allerdings will die Regierung dieses Mal mehr Luft zum Atmen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sport- und Spaziergänge sind ohne zeitliche Einschränkung im Umkreis von 10 Kilometern der Wohnung erlaubt. Genauso wie alle Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben auch die Schulen geöffnet. Präsident Macron und die Regierung versuchen seit Wochen, so viel wie möglich im Land offen zu halten. Neben der landesweit geltenden nächtlichen Ausgangssperre, geschlossenen Restaurants und Kulturbetrieben wurde zuvor nur in ein paar Regionen ein Lockdown an den Wochenenden verhängt. Bei Paris und Umgebung hatte man besonders lang mit Verschärfungen gezögert, obwohl dort die Intensivstationen so voll sind, dass Covid-Patienten in andere Regionen verlegt werden müssen. Die Neuinfektionen stiegen zuletzt auf 450 pro 100.000 Einwohner. Premier Castex lobte den bisherigen Kurs dennoch. Wir haben eine Strategie gewählt, die uns von den anderen europäischen Ländern unterscheidet. Im Gegensatz zu vielen unserer Nachbarn haben wir keinen Lockdown im ganzen Land verhängt. Und das war eine gute Entscheidung. Hätten wir das voreilig getan, dann hätten wir dem Land einen Lockdown von wahrscheinlich 3 Monaten aufgebürdet. Das wäre überzogen und unerträglich gewesen. Castex bestätigte aber, dass die dritte Welle in Frankreich in vollem Gange ist. Schuld ist laut dem Premierminister die britische Variante des Virus, die jetzt 3/4 der Infektionen ausmacht. Zudem werden die Patienten auf den Intensivstationen jünger. Dass die Regierung die jetzigen Verschärfungen nicht durch schnelleres Impfen verhindern konnte, wird scharf kritisiert. Mathieu Hanotin, sozialistischer Bürgermeister von Saint-Denis, einer Nachbarkommune der Hauptstadt mit extrem hohen Infektionszahlen, fordert einen Wechsel der Impfstrategie. Wir dürfen die Impfungen nicht nur auf die Schwächsten konzentrieren, sondern auf diejenigen, die das Virus am meisten weitergeben. Die Aktiven, die arbeiten gehen müssen. Das ist ganz wichtig und entscheidend. Erleichtert ist man in der Regierung darüber, dass die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff von AstraZeneca weiterempfiehlt. Diese Impfungen, die in Frankreich auch Apotheker verabreichen dürfen, sollen jetzt schnell weitergehen. Um möglicherweise verlorenes Vertrauen in AstraZeneca zurückzugewinnen, will sich Premierminister Castex den Impfstoff öffentlich verabreichen lassen.
Den Spitznamen Teflon Mark haben die Niederlande ihrem Langzeitpremier gegeben. Die Eigenschaft des hitzebeständigen und schmutzabweisenden muss man wohl besitzen, wenn man lange im Amt bleiben will. Mark Rutte ist seit 10 Jahren Premierminister und er steht auch nach der jüngsten Wahl vor seiner nächsten Amtszeit. Das wäre dann die 4. Aber er war nicht der einzige Gewinner dieser Wahl, Ludger Katzmerzak.
Die Fraktion der Linksliberalen bereitete ihrer Spitzenkandidatin am Vormittag einen begeisterten Empfang. Sigrid Kaag hat die Demokraten 66 zur zweitstärksten politischen Kraft im Land gemacht. Die Partei verdrängt damit den Rechtspopulisten Geert Wilders von seinem Platz. Die Wahlsiegerin zeigt Emotionen.
Wir wollen verbinden, wir wollen vernieuwen.
Wir wollen verbinden, wir wollen erneuern, wir wollen nachhaltige Politik machen. Und D66 wird das umsetzen. Wir bündeln unsere Kräfte für dieses wunderbare Land, in dem wir wohnen dürfen und das wir für die Zukunft erhalten wollen. Es ist großartig. Ich habe fast Tränen in den Augen.
Ich habe beinahe Tränen von in meinen Augen.
Fast alle anderen linken Parteien hatten ebenfalls Grund zu weinen, aber nicht vor Freude. Die Sozialdemokratische Arbeitspartei stagniert und kommt über ihre bisherigen 9 Sitze im Parlament nicht hinaus. Die Sozialisten verlieren deutlich und die zuletzt so erfolgsverwöhnten Grünen halbieren gar ihr Ergebnis von 2017. Grünlinks-Chef Jesse Klaver wirkt zerknautscht.
Das ist sehr verunrüstet.
Das ist sehr beunruhigend. Wenn wir jetzt etwas dringend brauchen, dann ist das eine linke, progressive Politik. Wir werden das Ergebnis genau analysieren. Ich jedenfalls will weitermachen, weil ich es wichtig finde, unsere Ideale durchzusetzen, die Klimapolitik zu verändern und die Gesellschaft wieder in Balance zu bringen. Das finde ich wichtig. Oppositionsführer Geert Wilders muss sich den Kuchen, den ihm die rechten Wähler anbieten, mittlerweile mit 2 weiteren Rechtsaußenparteien teilen. Während seine Freiheitspartei Verluste hinnehmen muss, verbessert sich das Forum für Demokratie des extrem rechten Thierry Baudet von 2 auf 8 Sitze. Und Jahr 21, eine Partei, die gemäßigte Forum-Abtrünnige erst vor wenigen Wochen gegründet haben, kommt auf Anhieb auf 4 Sitze. Damit wird jeder 5. Stuhl im Parlament künftig von rechten Politikern besetzt.
Ob eine dieser Parteien Regierungsverantwortung übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Der alte und neue Premier Mark Rutte will zunächst erst einmal mit Sigrid Kaag sprechen. Wenn Sie auf die Ergebnisse schauen, dann liegen Gespräche zwischen VVD und D66 auf der Hand. Ich habe aber auch immer gesagt, dass ich gerne mit den Christdemokraten weitermachen würde. Das ist alles noch zu frisch. Schauen wir mal. Auf Grundlage der aktuellen Zahlen könnte die alte Vierer-Koalition aus VVD, D66, Christdemokraten und Calvinisten mit einer Mehrheit im Parlament weiterregieren. Sigrid Kaag würde aber lieber eine zweite progressive Partei im Kabinett sehen. Und nach dem starken Wahlergebnis von gestern kann die ehemalige UN-Diplomatin in den Koalitionsverhandlungen durchaus Ansprüche stellen.
Offiziell ist die Türkei weiterhin EU-Beitrittskandidat und das, obwohl das Verhältnis zwischen Brüssel und Ankara seit längerem nicht besser wird. Morgen will die EU in einem Videogespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan eine Bestandsaufnahme machen. Neues Gesprächsthema dürfte da auch das Verbotsverfahren gegen die zweitgrößte Oppositionspartei in der Türkei, die pro-kurdische HDP sein, was Erdogan jüngst angeregt hat. Dieses jüngste Vorhaben hat international für Kritik gesorgt. Karin Senz.
Ich hoffe, dass Verbotsverfahren gegen Parteien bald Geschichte sind. Da spricht nicht etwa ein HDP-Mitglied oder Menschenrechtler. Es ist Präsident Tayyip Erdogan, allerdings schon vor 6 Jahren, damals noch Ministerpräsident. Mit deutlichen Forderungen, die zweitgrößte Oppositionspartei im türkischen Parlament zu verbieten, hält er sich immer noch zurück. Ganz im Gegensatz zu seinem Koalitionspartner. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahçeli, betreibt seit Wochen eine regelrechte Kampagne gegen die HDP. Auch auf dem MHP-Parteitag fordert er, sie endgültig zu schließen. Die HDP ist ein Verbreitungszentrum für Terrorismus. Sie ist gleichzusetzen mit der PKK, mit Mord, mit Separatismus und einer Todesfalle für Unschuldige, Kinder, Jugendliche und Frauen. Auch in der Anklageschrift heißt es laut türkischen Medien, es gebe keinen Unterschied zwischen der pro-kurdischen HDP und der verbotenen kurdischen PKK. Sie habe eine aktive Rolle gespielt, Kämpfer für diese Terrororganisation zu rekrutieren. Außerdem fordert der Generalstaatsanwalt, über fast 700 Parteimitglieder ein Politikverbot zu verhängen. Für den Co-Vorsitzenden Mihat Sancar zeigt das nur, wie ausweglos die Regierung ihre Lage selbst einschätzt. Die Koalition aus AKP und MHP muss laut Umfragen bei kommenden Wahlen um eine Mehrheit fürchten. Sancar sagt bei einer Pressekonferenz, es scheint für sie eine Existenzfrage zu sein, uns fertig zu machen. Aber sie werden den gewünschten Effekt durch dieses Verbotsverfahren nicht bekommen. Wir haben viele Alternativen und auch genügend Kraft, um weiter demokratische Politik zu betreiben. Seit Jahren steht die HDP massiv unter Druck. Bürgermeister der pro-kurdischen Partei wurden reihenweise abgesetzt. Parlamentsabgeordneten wird die Immunität und erst gestern auch einem das Mandat entzogen. Mitglieder müssen sich vor Gericht verantworten. Manche sitzen im Gefängnis, wie der populäre frühere Vorsitzende Selahattin Demirtas. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert schon seit Monaten, ihn sofort freizulassen. Ankara weigert sich. Auch heute verbittet sich das Außenministerium, sich in das Verbotsverfahren einzumischen. Unter anderem kritisieren die USA, die EU und das Auswärtige Amt diesen Schritt. Die zweite HDP-Co-Vorsitzende Pervin Buldan fordert auf der Pressekonferenz, sowohl die Schließung der HDP als auch der Entzug der Mandate unserer Abgeordneten dürfen in diesem Land nicht länger nur eine Angelegenheit der HDP sein. Der Zeitpunkt ist gekommen, uns alle gemeinsam gegen diese Ungerechtigkeiten zu erheben. Das ist unser aller Pflicht. Die CHP, die größte Oppositionspartei im türkischen Parlament, kommt dem nach. Ihr Vorsitzender Kemal Kılıçdaroğlu erklärt, die Demokratie zu verteidigen bedeutet, die Menschenrechte zu verteidigen. Jeder ist vor dem Gesetz gleich, ungeachtet seiner Sprache, seiner Herkunft, seiner Religion, seiner Konfession, seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner politischen Ansichten oder seiner philosophischen Überzeugungen. Da spricht nicht etwa Kılıçdaroğlu, sondern wieder Erdogan. Diesmal darüber, dass er die Menschenrechte in seinem Land stärken will. Und das ist gerade mal 2 Wochen her.
Fehlt noch die Presseschau in dieser Sendung. An Christine Heidrich hat die Kommentare schon für uns gesammelt. Und Silvia Sistermanns präsentiert sie für uns.
Neben der EMA-Empfehlung, weiter mit dem AstraZeneca-Vakzin zu impfen, geht es vor allem um das Gutachten zum Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. Die badischen neuesten Nachrichten kommentieren dies so. Was die Juristen dem Erzbistum und damit der gesamten katholischen Kirche in Deutschland ins Stammbuch schreiben, wird lange nachwirken. Die Aufarbeitung des Missbrauchs listet Fehlverhalten auch höchster Würdenträger auf. Überraschend ist die reine Weste, die Kardinal Wölki nach den Untersuchungen trägt. Die bisherigen Konsequenzen reichen nicht aus, meint die Frankfurter Rundschau. Wölki enthebt postwendend Weihbischof Schwaderlapp sowie den Chef des Bistumsgerichts ihrer Ämter. Das ist ein erster Schritt, mehr nicht. Ein zweiter müsste schnell folgen. Auch wenn Wölki selbst laut Gutachten keine kirchenrechtlichen Vorwürfe treffen, trägt der Kirchenfürst Verantwortung für den katastrophalen Vertrauensverlust, den die Kirche erlitten hat. Er selbst sollte seinen Kardinalshut nehmen. Wölki hatte auf einen Befreiungsschlag gehofft, analysiert die Augsburger Allgemeine. Aber was soll das für ein Befreiungsschlag sein, wenn Gutachter Björn Gerke, ein Kölner Strafrechtler, eine systembedingte Vertuschung im Erzbistum Köln feststellt und vor allem den bereits gestorbenen früheren hochverehrten Kardinal Meißner und den heutigen Hamburger Erzbischof Heese schwer belastet? Das Problem des Gerke-Gutachtens liegt woanders, glaubt die Süddeutsche Zeitung. Es liegt in der Selbstbegrenzung auf die Perspektive der Institution. Wo wurden die jeweils geltenden Regeln verletzt? Gab es keine Regeln, gab es auch nichts zu verletzen. Erneut hat die Europäische Arzneimittelbehörde Corona-Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca empfohlen. Die Leipziger Volkszeitung meint: Wir brauchen den Impfstoff. Nach BioNTech ist er mengenmäßig der wichtigste gegen Corona in Deutschland. Nach allem, was an Pro und Contra bekannt geworden ist, scheinen die Vorteile des AstraZeneca-Impfstoffes klar dessen Risiken zu überwiegen. Die Koblenzer Rheinzeitung bemängelt die Kommunikation des Bundesgesundheitsministers. Bei Gesundheitsthemen muss man mit Patienten behutsam umgehen. Die verantwortlichen Politiker in Berlin, zuvorderst Jens Spahn, haben bewiesen, dass sie für mehr Verunsicherung denn für Vertrauen sorgen. Bund und Länder sollten diese Erfahrung zum Anlass nehmen, den Schalter umzulegen. Weg vom Megafon der bürokratischen Impfzentren hin zum vertrauensvollen Impfgespräch in den Arztpraxen. Nur den Medizinern wird es gelingen, das zu schaffen, worauf ein ganzes Land wartet. Eine schnelle Durchimpfung.
Danke, Silvia Sistermans, für diese Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten folgt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit Kultur vom Tage. Ich bin Jonas Rehse, sage danke fürs Zuhören.